Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute mit Elke Schlinsog. Manche Sätze von Ingeborg Bachmann, die altern einfach nicht. Darunter der viel zitierte Satz aus ihrer Hörspielpreisrede von 1959, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ja, worin Bachmann früh als 33-jährige Autorin die Aufgabe der Literatur postuliert, nämlich den Schmerz nicht zu leugnen, sondern ihn wahrhaft darzustellen, damit die Menschen ihn sehen und dadurch empfindlicher für die Wahrheit werden. Ja, die österreichische Dichterin und Romanautorin wird davon in ihrem Schreiben kein Stück abrücken, in ihrer Lyrik nicht, in ihren Essays und Hörspielen und auch nicht in ihren Romanen. Wie wichtig heute, kurz vor Bachmanns 100. Geburtstag im Juni 2026, ja, ihr frühes Manifest vielleicht gegen das Schweigen und gegen die Lügen ist, in unserer fragilen und krisen- und kriegsgeschüttelten Gegenwart. Überhaupt, wie aktuell Bachmanns Werk heute ist, darüber spreche ich jetzt mit der österreichischen Autorin Marlene Strerowitz, die sich immer wieder produktiv, kreativ mit Bachmanns Werk auch auseinandergesetzt hat. Ja, die in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen und auch Roman buchstäblich dort den Faden weiterspinnt, wo Bachmann aufhörte. So könnte man meinen, genauso scharf und unerbittlich, gerade wieder in ihrem aktuellen Roman Auflösung, eine der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwart. Mit ihr bin ich jetzt in Wien verbunden, wo Marlene Strerowitz lebt und schreibt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo?
Ich freue mich auch.
Marlene Strerowitz, wie fing das an, diese Faszination? Welcher Bachmann-Text hat Sie eigentlich mitgerissen, so geprägt?
Mein Bild von Ingeborg Bachmann ist erstaunlicherweise sehr biografisch geprägt. Die Todesnachricht 73 ist etwas, was mir vom Rundfunk her in Erinnerung ist. Erinnern wir uns, damals war Rundfunk das Leitmedium. Und kurz zuvor war auch noch eine Kritik über Malina, die ich auch so im Ohr noch habe, die relativ abwertend war. Und auch die Todesnachricht war herablassend. Es wurde ja dieser Unfall schon als eine Handlung von ihr selbst eingeschätzt. Und diese Minderachtung, es war so eine kleine Minderachtung dabei, die hat mich dann eigentlich zu den Texten gebracht, weil das hat mich dann zu interessieren begonnen. Bis dahin war ich ja als Kleinstadtexistenz der 60er Jahre mit den aktuellen Fragen der Literatur fast nicht befasst. Ich habe zwar damals auch schon die Zeit gelesen, aber da war immer nur irgendwas und wenig über die gegenwärtige Literatur. Wir sind da sehr abgeschottet gewesen und umso erstaunter bin ich über die Klarsichtigkeit, die Helligkeit, die Wahrhaftigkeit dieser Texte.
Ja, Sie sind 1950 geboren. Sie waren 23 Jahre alt, als Bachmann starb. Fing dann erst recht das Lesen dieser Autorin an?
Das begann und hat auch diese Geschichte, dass wir ja in dieser Lähmung dieser 20 Jahre von 50 bis 70 wie erstarrt. Es war eine Welt, die erstarrt war. Erinnern wir uns, in dem Teil von Österreich, in dem ich lebte, war bis 55 russische Besatzung. Das hat nach sich gezogen, dass ganz lange nichts passiert ist, auch danach. Die Frage, wohin Österreich zurückkehrt oder wohin es sich entwickelt, hat sich erst sehr langsam herausgestellt. Das heißt, es war wirklich eine eisige Zeit. Und dann erst begann für mich die Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Literatur. Bis dahin habe ich alles schon nur auf Englisch gemacht. Das war so eine Art Flucht. Ich habe fast nichts Deutsch gelesen und habe dann erst begonnen, mich mit der deutschsprachigen Literatur zu befassen, was wahrscheinlich schon auch mit den Kriegsereignissen zu tun hat, der Frage von Sieg und Niederlage und wie das ist. Wir hatten die Väter wieder zu Hause, die im Krieg gewesen sind. Und das alles spielt ja ganz dicht in die eigene Biografie hinein.
Und da gehörte wahrscheinlich auch der große Roman von Bachmann, Malina, dazu. Jetzt zum Bachmann-Jahr 2026, da wird es ja unendlich viele Veranstaltungen geben. Es gibt auch neue Biografien und Bücher. Auch das Opus Magnum Malina wird im Sommer in einer Neuausgabe erwartet. Ihr einziger vollendeter Roman aus dem Zyklus Todesarten, das ist ja ein Titel, Marlene Strerowitz, der es gnadenlos auf den Punkt bringt, was Bachmann vorhatte, nämlich ein Großprojekt zu verfolgen von mehreren Bänden, das die Spuren von Krieg und Gewalt bis in den Alltag hinein verfolgen sollte. Ja, und nun gibt es einen Anlass, ihn wiederzulesen. Es ist ja ein so vielschichtiger, so komplexer Roman, der als so vieles gelesen werden kann. Als Krimi, als Gesellschaftssatire, ja auch als Albtraum eines Krieges, auch als Unmöglichkeit einer Liebe zwischen Mann und Frau. Ich finde, der liest sich immer wieder von Neuem. Wie geht's Ihnen damit, Marlene Strerowitz? Was entdecken Sie da wieder drin?
Das Großartige für mich ist, dass der gesamte Text, aber auch alle Teile, die da in diesem Todesartenprojekt veröffentlicht sind, dass die alle immer nur ein Zitat ihrer selbst sein können. Wir können nichts herausnehmen und sagen, das ist jetzt, beschreibt diesen Text, sondern es gibt nur den Text. Und das ist eine Leistung, das ist das, worum es geht. Also, dass ein Text nicht mehr auf etwas anderes übertragen, reduziert oder symbolisiert werden kann. Das ist das Schöne dran. Und was ich besonders schätze, ist, dass jedes Mal, wenn ich das wiederlese, auf neues Flattern der Seelenanteile komme. Und das ist eine weibliche Seele und ich kann da in dieses weibliche Denken hineinkommen oder in dieses Flattern, das da drinnen ist, dieses ganz zarte Hin und Her und unentschlossen und dann doch sehr entschlossen sein. Und das ist etwas, was mir so wie eine Art Existenznachweis vorkommt.
Was ist das für ein Flattern dieses weiblichen Ichs, was da im Ungargassenland mit Ivan, mit ihrem Geliebten lebt und mit Malina, ihrem platonischen Freund oder vielleicht Doppelgänger? Was lesen Sie da in dem Flattern?
Ja, das ist das Flattern der Hälfte der Gesellschaft, die auf Hingebung, Emotionalität und Sozialität erzogen ist und die der anderen Seite gegenübersteht, die antisozial erzogen ist und die den Krieg machen kann. Und diese Person, dieses Ich, zieht sich aber immer wieder aus der Korruption heraus und ist aber dadurch auch immer schon auch ein wenig verletzt und versucht, sich wieder selbst zu heilen, kann das auch stückweise und muss dann aber wieder, um Kommunikation zu bekommen, und ohne die können wir nicht leben und können nicht atmen. Und genau das steht auch immer drinnen. Mit Ivan ist die Kommunikation fast unmöglich und sie muss sich alles selbst erzählen. Dafür hat sie aber diese leidenschaftlichen Wallungen. Mit Malina gibt es Gespräche, die sind auch aufgezeichnet, die können wir lesen und bekommen sofort das Fehlen der Leidenschaft zu spüren. Und bei Ivan bekommen wir das Fehlen der Vernunft, des Alltags zu spüren. Und es geht sicher darum, dass eine Heilung dieser Situation darin bestünde, dass diese zwei Figuren in eine zusammengeschoben werden würde und sie selbst aufgeben könnte, in diese Komplizenschaften fallen zu müssen, um eben mit diesen Personen reden zu können, kommunizieren zu können. Und da ist sie an einem Punkt, den können wir auch historisch festmachen. Das ist die Kriegserfahrung, das ist der Austrofaschismus, das sind alle diese autoritären Strukturen, in denen sie sozialisiert wurde. Das Tragische ist, und deshalb ist es ein Glück, dass es dieses Jahr gibt, dass dieser Text uns erklärt, wohin wir gerade geraten sind.
Das ist mir auch beim Wiederlesen aufgefallen, denn diese Szenerie, die Sie da gerade beschrieben haben, mit dem Ivan, mit Malina, mit dem Ich, das nutzt ja Bachmann nur ja geradezu in knisternder Intensität, um all diese gesellschaftliche Gewalt ganz extrem und ganz klar im Privaten aufzufächern zwischen Mann und Frau. Bachmann hat es mal beschrieben, dass in dieser angeblich zivilen Welt zwischen den Menschen, die sich scheinbar gut benehmen, ja im Verborgenen ein permanenter Kriegszustand herrscht. Also Bachmann sagt hier eigentlich nichts anderes, dass das Zerstörerische immer schon da ist. Also dass jedes friedliche Zusammenleben, eigentlich jede Demokratie bedroht ist und wie fragil jede Gegenwart, auch unsere heutige Gegenwart, ist. Ja, genau das richtige Buch für die Zeit, Frau Strerowitz, oder?
Ja, da müssen wir ihr Recht geben. Und was die wirkliche Leistung ist, ist die Auseinandersetzung der Tochter mit dem Vater. Das ist etwas, was wir jetzt aus den Mythen kennen. Wir kennen Antigone, wir kennen alle diese Töchter, die von den Vätern entweder umgebracht werden oder geopfert oder den Pflegeinzest mit den Vätern eingehen müssen und um sie sorgen. Und sie arbeitet nun diese unglaublich aggressive Beziehung, die in der Familienkonstruktion, in der sie aufgewachsen ist und die sich nicht so geändert hat seither, was das ist, dass ein dieser Vater die absolute Gewalt über die Kinder, also die Frau und die Kinder hat. Wir müssen uns erinnern, dass wir in Österreich seit 1811 den Hausvater als Familienkonstruktion haben, der absolut wie ein König über die Familie herrscht. Das heißt, er hat wirklich das Leben der Familie in der Hand. Und das müssen wir wörtlicher nehmen, als es uns so geläufig ist. Es geht wirklich ums Leben und das beschreibt sie in der dringlichsten und aber gleichzeitig auch poetischsten Form. Und diese Poesie, die Möglichkeiten, die sie hat, die stellen die Wahrheit erst her. Die sind das, was uns die Wahrheit vermittelt. Das können wir auch nicht auseinandernehmen, sondern wir müssen es so lesen, wie es ist und dann wissen wir, dass das die Wahrheit ist und das ist die große Leistung.
Bachmann nennt es, der ewige Krieg besteht eben dann auch in sogenannten Friedenszeiten, der da weiter andauert. Da habe ich das Bild des Hausvaters auch vor Augen. Wenn wir aber uns heute den Blick auf die aktuellen Kriege in Europa und die Verrohung der Debatten anschauen, dann ist auch dieser Kriegszustand rein gesellschaftlich laut, außen, patriarchal noch deutlicher zu hören.
Ja, ich würde davon ausgehen, dass diese Hausvaternschaft eine gelernte Männlichkeit ist, eine ganz bestimmte Männlichkeitskonstruktion. Also es ist nicht alle Männer, aber immer Männer, wie das so schön heißt. Das ist doch im Faschismus. In den Faschismen tritt der Hausvater aus der Familie heraus, in der er immer nur am Sonntag diese Reden hält, wie grauenhaft alle sind, wie deppert und die Rassismen von sich gibt. Und der ist herausgetreten und macht das nun in der Politik, weil die Könige und die anderen Machtstrukturen untergegangen sind. Die Demokratie lässt diese Männer dekompensieren und heute sitzen sie als Präsidenten irgendwo herum und entscheiden über uns. Das ist die Tragödie, dass die Gewalt eben immer die deutlichere Sprache ist als eben eine Poesie, die die Wahrheit sagen kann.
Das machen Sie ja auch, Marlene Strerowitz, in Ihrem aktuellen Roman Auflösung New York. Das ist vor einem halben Jahr erschienen. Das entwirft ja ein Bild, das gegenwärtige New York kurz vor der Wiederwahl von Donald Trump. Das ist eine erschütternde, starke Gegenwartsaufnahme. Und die Verunsicherung ihrer Heldin Nina, die ist von Anfang an zu spüren. Diese enthemmte, derbe Metropole, die spürt sie auch körperlich. So ähnlich kann man das auch bei Bachmann lesen, wenn wir an Franzer denken oder an andere Figuren. Bei ihnen wird sie auch eine Verwundete der Stadt, die Heldin Nina, wie sie das so verfolgen. Also mir ging das so, dass ich das so parallel gelesen habe, Frau Strerowitz. Auch Sie verfolgen, wie die gesellschaftspolitische, uralte, patriarchale Struktur tief ins Private geht und da wirkt. Warum bleibt das Thema so wichtig?
Ja, weil wir leben wollen und weil jeder politische Handgriff sich in unsere Leben schlägt und die Frage, wie das dann aussieht, der ist nachzugehen, weil der Kosmos des Öffentlichen, die Öffentlichkeit geht dem nicht nach, sondern vergisst sofort, was gewesen ist und stellt neue Fantasien vor. Das heißt, wir haben in der Öffentlichkeit keine Aufarbeitung eines Jetzt, sondern immer schon nur Zukunft. Und das ist genau der Punkt, an dem ich mich dafür interessiere, wie das nun die Vergangenheit von Personen herstellt, was da zu leben ist, wie das auszuhalten ist. Und in dem Sinn bin ich, hoffe ich, dass ich eine Nachfolgerin bin oder sein kann, weil das genau der Punkt ist, an dem es um das geht, nämlich um die Wahrheit, wie gelebt wird und nicht um irgendwelche Fantasien, kirchliche Vorstellungen oder Paradiesversprechungen.
Da sind Sie unbedingt auf der Spur. Und gerade wenn ich Auflösung lese, ja, wie Frauen eigentlich ohnmächtig den patriarchalen Strukturen ausgeliefert sind. Ihre Heldin ist ja auch Akademikerin und schreibt und erlebt auch die Germanistik als männliches Fach. Aber wie sie überhaupt Enttäuschung erlebt, mit zwei Männern letztlich auch. Wir sind da letztendlich in diesen tradierten Rollenbildern Frauen, die eigentlich nicht gesehen werden, die vielleicht am liebsten unsichtbar sein sollen. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei Bachmann und Malina und ihrer Ich-Erzählerin, die am Ende des Romans in der Wand verschwindet. Wie lesen Sie das heute?
Nun, ich würde nicht mehr in die Wand gehen. Das ist aber auch alles, was wir erreicht haben. Mehr ist es nicht. Wir haben uns, und das ist die große Leistung der Frauenbewegung, wir haben uns neu erfunden, wir haben neue Ziele gefasst, wir haben uns entwickelt zu wunderbaren, vollständigen Personen und unsere Liebesfähigkeit nicht verloren. Wir haben aber keine Antwort auf der anderen Seite, die gar keine Liebesfähigkeit interessiert oder entwickelt. Und da liegt auch der Grund für die Politik heute. Es geht eben nicht darum, ob gut und richtig gelebt werden kann, sondern ob das eigene Vermögen vergrößert werden kann. Und das Vermögen ist ganz wörtlich in jeder Richtung zu nehmen. Das heißt, es ist immer Maximalismus, der natürlich den Kapitalismus beschreibt und in dem die andere Seite, und das müssen nicht nur Männer sein, sondern die andere Seite, die da den Angriff führt, das ist das Motto von dieser Seite. Und wir, die Qualität eines Augenblicks überlegen, die Frage einer Zuwendung und einer Gemeinsamkeit, sind eben in einer fast armseligen Position. Aber dafür haben wir das Leben gehabt. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran hindern könnte, zu sagen, ich gehe jetzt in diese Spalte, sondern ich würde mich umdrehen und sagen, weißt du was, Marlina, hab mir gern.
In Ihrem Roman, ich glaube, da heißt es einmal, da sprechen Sie von Gefühlskapitalismus. Wie viel ist da von Bachmann noch drin?
Naja, ich hatte immer den Eindruck, biografisch könnte diese Frau eine Tante sein. Und ich komme aus einer sehr katholisch-autoritären Familie. Und es ist doch immer schön zu sehen, dass die Personen, die Generation der Eltern waren, dass es da Personen gibt, die es ganz anders gemacht haben. Und das ist schon für mich ein Glück, lesen zu können, dass jemand, der fast zur gleichen Zeit geboren wurde wie mein Vater, so anders denken konnte und es so anders machen konnte. Und das ist schon der Hinweis, dass es möglich ist. Und ich meine das in der ganz allgemeinen Form, es ist möglich. Und das ist auch das, was wir in unserem Leben ja auch ergreifen und daraus auch unseren Lebenssinn beziehen und darin dann eigentlich den Reichtum raffen. Wir sind ja dann auch plötzlich sehr reich.
Ja, die Wirkung war enorm. Also Bachmanns Texte, die werden ja unbestritten feministisch gelesen, ohne dass Bachmann das ja je so genannt hätte. Gerade ihr Roman Marlina gilt ja da auch als bahnbrechend, eines ihrer wirklich großen feministischen Werke. Inspiration auch heute noch für viele Leserinnen und vor allem auch Schriftstellerinnen weltweit. Also Bachmann hat angefangen. Wie steht's jetzt um die Emanzipation der Frauen?
Ja, das können wir nachlesen. Es gibt viele andere. Und wir haben eine reiche Bibliothek, in der dieser zum Beispiel eben Marlina eine unglaublich wichtige Rolle spielt und ein Klassiker ist, an den wir uns wenden können und nachlesen, wie es schon einmal gedacht worden ist in einer ganz anderen Zeit. Wo können wir überhaupt Freiheit finden? Und ich glaube, das ist da niedergeschrieben. Das ist allein können wir keine Freiheit herstellen, finden und für uns machen. Wir können es uns halbwegs organisieren, wir können ein halbwegs gutes Leben führen, aber solange die Welt in dieser Aggression weiter besteht und kein Frieden ist, werden wir uns nicht befreien können. Und ich glaube, das ist ein Manifest. Marlina ist ein Manifest davon, wie es nicht gehen kann und was anders gemacht werden muss, müssen wir uns ausdenken und das werden wir auch tun.
Die Herausforderungen, die scheinen ja heute für Frauen nicht anders. Wie spiegeln Sie diese Form weiblicher Verzweiflung wider? Bachmann hat es auf Ihre Weise gemacht. Wie machen Sie es?
Ich glaube, dass wir einen langen Weg zurückgelegt haben und die Ich-Losigkeit, die jetzt eine Person, die eine Frau war in den 50er, 60er Jahren, einfach mitgebracht hat, die ihr auferlegt war und sich daraus herausarbeitet. Und das ist das, was in Marlina passiert. Es ist die Herstellung eines Ichs, die komplizierte, schwierige, schmerzhafte, der Nachvollzug der Herstellung dieses Ichs. Und da ist die Frauenbewegung natürlich eine Riesenhilfe gewesen, weil das ein kollektiver Vorgang war. Dieses Ich haben wir in einer besseren Form, in einer dringlicheren Form zur Verfügung und müssen uns und können uns von da an weiter bewegen und müssen es nicht im Text selbst herstellen. Aber das ist genau die Arbeit, die hier gemacht wurde und auf der wir aufbauen können. Das heißt, wir beziehen uns, auch wenn jemand das nie gelesen hat, ist das etwas, was eingespeist ist in das Kollektive und wer will, kann davon profitieren. Und das ist genau der Vorgang, der hier vor uns liegt. Wir haben es um eine Generation oder zwei Generationen leichter. Und genau das heißt eigentlich, dass wir noch dringlicher das verfolgen sollten, das Ziel eben diese Wahrheit herzustellen. Was ich das Flattern nenne, kann eine andere Leseweise zu einer Gestörtheit umnennen. Also jetzt könnte jemand sagen, das ist doch alles gestört, da ist nichts normal. Und das ist aber genau der Punkt, an dem wir uns einbringen müssen. Normal für uns ist, dass es schwierig ist und dass wir die jeden Augenblick denken. Und ich glaube, es ist noch immer nicht durchgedrungen, durchgesetzt und selbstverständlich, dass Frauen auch in jedem Augenblick denken und etwas fühlen und etwas wahrnehmen. Und da gibt es noch viel zu tun und an dem, glaube ich, arbeiten wir alle. Das ist nicht durchgesetzt. Wir sollten uns nicht zieren und irgendwie so halt Literatur hinlegen, die jetzt nicht so peinlich schmerzhaft ist, wie das jetzt hier bei Malina ganz deutlich der Fall ist. Und da ist genau der Punkt, an dem sich's jetzt entscheidet. Und die Frage ist, ob nur noch Unterhaltung geschrieben wird, in der das eben vermieden wird, also die Schmerzvermeidung gefördert wird, oder ob wir weiter eine Literatur haben werden, die sich genau mit dem zentralen Frage, wie wird gelebt, beschäftigt.
Nun ist ja die Rezeption von Bachmann ungebrochen. Sie wird weltweit viel gelesen. Ich habe gehört, in China ist Bachmann gerade der große Verkaufshit. Nun hing die Bachmann-Rezeption oft untrennbar mit ihrer Beziehung zu Max Frisch und ihrem tragischen Unfalltod 1973 in Rom zusammen. Ja, ihr literarisches Werk scheint eigentlich nicht loszukommen von diesen biografischen Mythen um sie herum. Nehmen Sie das auch so wahr?
Das scheint mir auf einer bestimmten Ebene so zu sein. Ich verweigere das vollkommen. Ich lese auch die Briefbände nicht. Es interessiert mich nicht, in welcher Form ich welchen Satz an diese Person ankleben kann oder ob diese Person nun freundlich war oder vielleicht doch nicht ganz so freundlich, eine gute Person oder eine schlechte Person. Das ist völlig gleichgültig. Es geht um den Text und da geht's wirklich nur darum, als Text immanent zu lesen, auf die Zeit zu beziehen, auf die soziologischen Umstände, auf die Sozialisierungen. Wahrscheinlich wäre sie eine nette Freundin gewesen oder eine schwierige Freundin oder was immer, aber das ist jetzt steht nicht zur Debatte und es ist immer eine Verkleinerung von Texten. Wenn Frauen mit ihrer Biografie verbunden werden, ist das immer eine Verkleinerung. Bei Männern gelingt damit immer eine Vergrößerung und deswegen aus vielen Gründen verweigere ich diesen Zugang.
Ich habe gelesen, dass Sie Max Frisch nie gelesen haben, weil Sie ihn immer als Bedränger der Bachmann empfunden haben. Gilt das noch immer, ja?
Das gilt schon. Ich habe, glaube ich, schon was gelesen, aber dann habe ich eine Fernsehsendung gesehen, in der er über sie gesprochen hat. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass er in meiner Bibliothek nicht vorkommt und dass ich ihn nicht lese. Und ich glaube, das kann ich auch aufrechterhalten. Eine Strafaktion. Wir müssen manchmal, müssen auch solche Aktionen sein. Das ist kindisch, aber es ist jedenfalls eine Gegenwehr.
So klein finde ich das gar nicht. Nun haben Sie in Ihren Büchern und natürlich die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek oft Empörung in Sprachkunst umgemünzt. Ich habe mich gefragt, auf welche Weise Bachmann da die Darstellung von weiblichem Leid und von dem gesellschaftlichen Unrecht, worüber wir gesprochen haben, ja, wie weit sie das bis heute geprägt hat.
Die Dringlichkeit ergibt sich für mich da komme ich auf den Anfang zurück, wirklich aus diesen Radioerinnerungen, in denen in einer sehr hochherzigen Weise über diese Autorin gesprochen wurde. Und das hat etwas in mir ausgelöst, was wie so eine Solidarität genannt werden könnte. Und seither habe ich diese Texte in dieser Haltung gelesen und nehme das zur Kenntnis, dass hier eine Person das Projekt unternimmt, alle Anteile des leidvollen Alltags in Beziehungen und allein niederzulegen. Und da haben wir mit der Erbschaft aus der K&K-Monarchie, dem Katholizismus, den das prägt, der Faschismus, der daraus entsteht, der Nationalsozialismus, der in Teilen ja wieder aufersteht, die Männerkonstruktionen, die sich daraus ableiten, haben wir einfach weiter zu tun. Und hier haben wir einfach das Signal, dass es möglich ist, diesen Weg zu gehen, dass es möglich ist, das zu reflektieren, dass es möglich ist und sogar notwendig, sich damit zu beschäftigen und nicht einem Literaturbegriff einer Überzeitlichkeit anzuhängen, sondern sich ganz konkret mit der eigenen Erfahrung einzubringen. Und dass ich dem folgen kann, ist ein Geschenk. Der Weg ist schon gegangen und ich kann davon profitieren.
Das sagt Marlene Strerowitz über Ingeborg Bachmann, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern würde. Das Gespräch haben wir vor den Feiertagen aufgezeichnet. Am Mikrofon der Kulturfragen war Elke Schlinsuk und Marlene Strerowitz haben Sie. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke.